Guten Morgen, Konrad.
Guten Morgen, Livia.
Willkommen zu KFS Audio 126 mit so einem jungen Jahr 2026. Hoffen wir natürlich, dass ihr alle gut gestartet seid. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses bunte Bildungsjahr mit eben dem Podcast, der uns hoffentlich begleiten wird. KFS Audio. Heute mit vielen neuen Angeboten, aber auch mit den üblichen Nachrichten und unserem Fokusthema, und zwar wie Kommunen klimaneutral werden. Es gibt da einen ganz schönen Erfahrungsbericht oder gesammelte Erfahrung aus der Stadt Görlitz. Und dies möchte also vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR. Die haben auf jeden Fall einen schönen Bericht zusammengeschrieben, haben etwas reflektiert, auch was sich auf andere Städte übertragen lässt. Und ich hoffe, du hast noch mehr dazu, Konrad.
Die Leute von dem Leibniz-Institut waren so nett, uns das mal in einem Gastbeitrag auf der Homepage aufzuschreiben, was sie da gemacht haben. Und zwar geht es um ein Forschungsprojekt namens Trust. Und das ergründet, wie Transformation unter Einbezug aller relevanten Akteure und Akteurinnen in so einer Stadtgesellschaft funktionieren kann. Na, wie können wir uns systematisch auf den Weg machen zu strategischen Veränderungen, das untersetzen mit konkreten Faden, mit Einzelmaßnahmen und das alles zusammenbinden, sodass man in so einem Modell von Co-Governance gleichberechtigt am Tisch sitzt. Eine Kommunalpolitik, die Verwaltung, Zivilgesellschaft, lokale Vereinigung und. Das ist natürlich ein aufwendiger, transformativer, auch diskursiver Prozess, aber die Ergebnisse sprechen für sich und ganz besonders interessant und wichtig, es ist übertragbar. Die Leute von diesem Institut für ökologische Raumentwicklung haben klein, fein aufgeschrieben, was es braucht, dass man das auch unter ähnlichen oder auch anderen Ausgangsbedingungen bei sich in der Stadt ebenfalls mit angehen kann. Und wer auch schon sich kürzer oder länger mit Kommunalpolitik beschäftigt, dem wird es nicht überraschen. Es kommt natürlich darauf an, dass es erstmal so ein Commitment gibt von den Stadtspitzen, aus dem Rathaus, aus der Kommunalpolitik, aus der Verwaltung, dass die Leute mitziehen. Und es braucht auch so eine gewisse kritische Masse in der Bürgerschaft, die dann mitzieht. Kommt einem bekannt vor, ne? Wenn man sich gemeinsam auf den Weg zu was machen will, dann kann man schlecht alleine dahin gehen. Da braucht es halt viele.
Ja. Und das ist dann ein wissenschaftlicher Bericht oder ist es ein ganzes Erprobungskonzept?
Das ist ein gelaufenes Projekt,
Okay. Das
da quasi abschließend reflektiert wird und bei uns auf der Homepage, so sag ich mal, die Kernbestandteile dessen oder die Kernergebnisse dessen vorgestellt werden und auch halt einladen sollen zu gucken, hey, vielleicht passt das ja nicht nur in Görlitz, sondern auch bei mir in Stadt XYZ.
Und also das richtet sich dann vor allem an die EntscheidungsträgerInnen, wo man sagen kann, okay, hier im Kommunalparlament, so könnten wir das mal machen.
Genau, da wo es halt losgehen soll. Ne? Es braucht dann halt immer irgendwie eine Person, die solche Prozesse anschiebt. Und da kann sie halt dann auch in der Rückschau, wie dieses Projekt in Görlitz gelaufen ist, auch für sich wahrscheinlich identifizieren, wenn ich das anschieben will, wen muss ich dann hier sonst noch ansprechen, wen muss ich ins Boot holen, wie kann man das begleiten?
Ja, klingt doch nach einer super Projektvorlage.
Haben wir ja gerne, dass wir bei uns im Kommunalforum Sachen vorstellen können, die zum Nachmachen einladen.
Ja, was haben wir noch so im kommunalpolitischen Forum? Was ist neulich in der Zietenstraße passiert?
Etwas ist uns in der Rückschau der vergangenen Jahre aufgefallen. Das Wissen um Abläufe in der Kommunalpolitik ist in der Breite eher gering ausgeprägt oder sogar noch rückläufig. Und nicht zu wissen, was eine Kommune leisten kann und was nicht, welche Rechte sie wahrnehmen darf und welche Pflichten ihr auferlegt sind, kurzum, welche Spielräume Kommunalpolitik hat, das führt immer wieder zu Missverständnissen. Kommunalpolitik, die jeden Aspekt des Alltags berührt und die meisten davon auch organisiert, wird dann als etwas Fremdes wahrgenommen. Und mit diesem Gefühl entfremden sich die Menschen vom demokratischen Gemeinwesen selbst. Und wir möchten da etwas Konstruktives anbieten, um überhitzte Debatten abzukühlen und Kommunalpolitik auch zwischen den einzelnen Wahljahren in den Köpfen zu verankern. Dazu haben wir eine neue Abendveranstaltung aufgelegt, das Einmaleins der Kommunalpolitik. Und mit der wollen wir ganz grundlegende Basics erklären. Was ist eine Kommune? Was machen BürgermeisterInnen? Was ist ein Rat? Und was wird dort von wem entschieden und warum? Und wo liegen eigentlich dann die Grenzen kommunalen Handelns? Zu Struktur und Innenleben von Kommunalpolitik gesellt sich immer ein aktuelles Thema. Und das ist gegenwärtig leider der sehr traurige Zustand der Kommunalfinanzen. Und das Ganze, dieses ganze Paket, das wir erklären, so funktioniert eine Kommune ganz grundlegend, Das kommt in einem lockeren Vortrag mit mir, Konrad. Und ich erkläre Dinge und lasse ganz viel Raum für Fragen. Und das richtet sich auch ausdrücklich an Menschen, die eben noch nicht in einem Rat sitzen, sondern an Bürger und Bürgerinnen einer Kommune, die zumindest Interesse daran haben, was lokalpolitisch bei ihnen geschieht. Und wie bei uns üblich, wir kommen zu euch rausgefahren. Wir übernehmen die Kosten für das Ganze. Wenn ihr also interessiert seid und weitere interessierte Leute habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an unsere Anmeldung at kommunalforum-sachsen.de.
Ich glaube, es ist Info.
Scheiße, ja. Wenn ihr also interessierte Leute habt, dann schreibt uns einfach eine Mail. Wir kommen zu euch rausgefahren. Und dann machen wir das zusammen.
Ja, die Info-Ad, Moment. Ich guck gleich mal, dann haben wir hier das. Ja, es ist kontakt@kommunalpolitik.info.
Info, genau.
Ja, ja. Dahin die Anmeldung. Weiter geht's mit Aktuellem und Wissenswerten. Ja, der EuGH weist Klagen der Pharma- und Kosmetikindustrie als unzulässig ab. Da gab es eine Klage entsprechend der Industrie. Und zwar gegen zentrale Elemente der novellierten Kommunalabwasserrichtlinie. Karl ist auch ein toller Name. Und das wurde als unzulässig abgewiesen. Damit haben also Kommunen jetzt wieder mehr Recht, was ihr Abwasser angeht, oder?
Es geht vor allen Dingen darum, dass diese Karl-Linie-Richtlinie neue Grenzwerte definiert, bis wohin Abwasser verschmutzt sein können, dürfen oder eben nicht mehr sein dürfen und halt auch so eine Herstellerverantwortung reinbringt. Das macht natürlich die Abwasserklärung in solchen Pharma- und Kosmetikherstellungsbetrieben teurer und da haben die natürlich einfach ein wirtschaftliches Interesse daran zu sagen, nee, wir wollen das so nicht. Hat der EuGH jetzt eben abgewiesen und damit ist halt meines Wissens nach der Weg frei, dass diese Richtlinie dann auch in nationales Recht umgesetzt werden muss.
Das finde ich eh kurios. Es gibt doch sowieso das Verursacherprinzip. Also. Ja, die Kommunalpartnerschaften mit der Ukraine laufen gut. Über 250 deutsche Kommunen unterstützen bereits eine Partnerkommune in der Ukraine. 120 ukrainische Städte und Gemeinden suchen aktuell noch eine Partnerkommune in Deutschland. Und die SKEW hilft mit Beratungs- und Förderangeboten insgesamt bei der Anbahnung, dass das auch passiert.
Genau, die Servicestelle Kommune in der einen Welt kümmert sich darum, wenn man das denn möchte, wenn man den Willen dazu hat, zu sagen, okay, liebe Gemeinde XY im Kreis so und so, ihr hättet gerne eine ukrainische Partnergemeinde, ihr wollt unterstützen, helfen, tatsächlich auch was zurückbekommen. Wir können euch auf der anderen Seite unterstützen, eine zu finden, die zu euch passt. Und da geht es dann um ganz konkrete, basale Hilfe, dass dann zum Beispiel solche Partnergemeinden ausrangierte Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine geben, wo sie gerade dringendst gebraucht werden, aber halt auch Dinge zurückbekommen. Ne? Man darf nicht unterschätzen, dass dieses Land mittlerweile 5. Jahr Krieg führt und dort die Verantwortlichen natürlich enormes Know-how gesammelt haben, wie kann man Zivilschutz organisieren, wie kann man Krisen quasi in so einem ständigen Krisenmodus Verwaltung aufrechterhalten.
Ja.
Also da gibt es spannende und sehr interessante Berichte und Geschichten davon, wie so eine Partnerschaft zwischen deutschen und ukrainischen Gemeinden beiden Seiten einen konkreten Mehrwert bringt. Neben, sag ich mal, dem moralischen Unterstützen einer angegriffenen Gesellschaft.
Ja.
Und wir haben auch bei uns beim KFS tatsächlich auch ein Audioangebot dazu. Wir hatten vor einiger Zeit mal ein längeres Interview geführt mit Simone Lüttke, die mal Bürgermeisterin von Borna war und ganz ehrlich, in den ersten Tagen des Krieges persönlich als Bürgermeisterin ins Auto gesprungen ist, nach Irpin gefahren ist und Leute da rausgeholt hat.
Krass.
Das war eine Städtepartnerschaft, die hat es schon lange davor gegeben und die ist dann halt noch enger, noch intensiver geworden und im Eindruck dessen, was über dieses Land hereingebrochen ist.
Ja, super cool.
Kann man bei uns nachhören auf der Homepage.
Also das heißt auch wieder KFS Audio wahrscheinlich.
Genau.
Dann die entsprechende Sonderfolge. Ich finde, es gibt auch eine ganz spannende, es ist natürlich Radio, aber es gibt auch eine Art Podcast-Aufzeichnung, auch wenn das Jens nicht so gerne mag, und zwar vom linksdrehenden Radio, die ja auch ein paar Mal das Linksnet umfädelt in die Ukraine gefahren ist und auch dort immer ganz spannende Berichte dort hat. Das ist auch ebenfalls sehr hörenswert. Das kann man auch in die Shownotes packen. Das notiere ich mir mal hier, LDR. Anders. Gibt auf jeden Fall also super spannende Sondersendung zu genau diesem Thema. Der Leitfaden für die Unterbringung wohnungsloser Menschen vom Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung Der wurde veröffentlicht. Ja, also im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Das ist eine schreckliche Abkürzung. Was ist das hier? BMWSB. Ein Leitfaden. Hat diesen mit gemeinsam veröffentlicht.
Das sollte eigentlich so ein gutes Ministeriumsnamensgesetz geben.
Ministeriumsnamensgesetz? Ja. Nicht mehr als 4.
Ja, genau. Bitte nicht mehr als 4 Substantive.
Mach mehr. Unterstütze ich sofort. Ja, aber dieser Leitfaden ist raus auf jeden Fall und du weißt wieder mehr dazu.
Der ist total wichtig, weil er ganz klare Empfehlungen für die Praxis ausspricht. Ne? Wie können Unterkünfte für obdachlose Menschen menschenwürdig und integrationsgerecht gestaltet werden? Wie klappt das dann über das reine Unterbringen zu Versorgung mit dauerhaftem Wohnen? Und der bindet ganz viel zusammen, was in den letzten Jahren so von vielen Trägern, Initiativen, einzelnen Kommunen, Ländern so Best-Practice-mäßig gemacht wurde, ja. Fasst zusammen, wie ist die aktuelle Rechtsprechung, zeigt Praxisbeispiele, zeigt Standards und das alles in einer lesenswerten, sehr umfangreichen Broschüre zusammengefasst. Also ich persönlich würde für mich sagen, das ist erstmal so der neue Goldstandard dessen, was man in die Hand nimmt, wenn man sich zu dem Thema belesen will.
Ja, super. Dann, also offenbar Berlin. Ich habe gestern, glaube ich, gelesen, dass es die S-Bahn sich da verweigert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Wie sieht es dann da aus? Also ist es wirklich nur Kommune oder so? Ich meine, die, es ist ja, also zumindest kenne ich das so, das ist ganz häufig in S-Bahn-Tunneln, U-Bahn-Tunneln auch Menschen einfach übernachten. Sind es eigentlich Kommune oder private?
Also wenn es die S-Bahn ist in Berlin, ja. Dann ist es eine kommunale Angelegenheit.
Ja.
Also auch wenn die vielleicht als im Privatrecht organisiert sind, also ist ja trotzdem dann wahrscheinlich eine Tochter der Stadt.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich kann mir vorstellen, dass es in dem Fall tatsächlich auch Sicherheitsfragen gibt, weil ja. Da fährt eine S-Bahn durch einen arschengen Tunnel. Aber dann muss halt eine Kommune halt gucken, wie kriegen wir das anders hin?
Ja.
Und die Kommune ist hier halt die maßgebliche, also besser gesagt, die Kreisverbandstädte und die Landkreise sind da die maßgeblichen Player, nicht nur das Ordnungsrecht durchzusetzen, das ihnen halt auferlegt ist oder besser gesagt, für das sie zuständig sind oder dass halt Obdachlosigkeit fällt, das ist immer noch eine Ordnungsrechtsangelegenheit, sondern eben auch den sozialpolitischen Teil dessen wahrzunehmen.
Ja, wunderbar. Und dafür haben wir jetzt einen Leitfaden. Für kommunale Aufsichtsratsmitglieder gibt es eine der zentralen und zugleich am wenigsten klargestellten Fragen. Welche der mir in dieser Funktion bekannt gewordenen Informationen kann ich an wen und in welcher Form weitergeben? Ja, und da hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt ein Urteil gefällt, wo es eben um dieses Spannungsfeld Verschwiegenheits- und Berichtspflicht gibt, eben von den MandatsträgerInnen.
Im Grunde hat das Bundesverwaltungsgericht den Leitsatz gefällt, dass sich ein Aufsichtsratsmitglied gegenüber dem Stadtrat nicht darauf zurückziehen kann, er oder sie habe Verschwiegenheit zu wahren, was im Aufsichtsrat in Erfahrung gebracht worden ist. Da sagt das Bundesverwaltungsgericht jetzt, nein, das Gremium Stadtrat ist ein sogenannter tauglicher Empfänger und darf sehr wohl erfahren, was dort besprochen wurde. Das öffentliche Kontrollinteresse hat hier Vorrang vor allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Vertraulichkeitsgrundsätzen.
Also es ist ein großer Zugewinn an Transparenz.
Ja, kann man so sagen. Und es schafft natürlich nach allen Seiten Rechtssicherheit.
Ja.
Ja, weil ein zur Verschwiegenheit verpflichtetes Aufsichtsratmitglied wird sich zweimal überlegen, was es wo wie sagen darf, weil das mit der Verschwiegenheit und Öffentlichkeit in der Kommunalpolitik ist nicht ganz ohne.
Weiter geht's mit der Informationssicherheit in Kommunen. Da gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen gegen digitale Angriffe und diese Szenarien nehmen ja zu. Also man liest es immer wieder, Ransomware-Angriff auf Krankenhäuser und ja, diese ganzen IT-Systeme, die müssen natürlich auch resilient sein, dürfen auf keinen Fall ausfallen, sonst geht nichts mehr. Und niemand scheint so wirklich zu wissen, was gerade passiert. Ja, und jetzt richten sich alle Augen auf die verantwortliche Führungskraft. Und genau für dieses Szenario gibt es jetzt einen Leitfaden vom BBSR.
Der ist auch wunderbar so in Szenarien aufgebaut. Man kommt morgens auf Arbeit, 7 Uhr, man merkt, hier ist irgendwas hektisch, hier ist irgendwas anders. Und dann kommen die ersten Abteilungsleiter, AmtsleiterInnen und sagen so, hier geht nichts mehr. Und alle Augen richten sich auf dich. Du bist die Führungskraft, du bist der Landrat, die Landrätin, Bürgermeister, Bürgermeisterin. Und alle gucken zu dir und fragen, was machen wir jetzt, Chef oder Chefin? Und in diesen Szenarien denkt diese Broschüre, deswegen ist die so wunderbar praxisnah geschrieben. Sie zieht dich rein in zum Beispiel einen Ransomware-Angriff. Was muss ich als erstes machen? Was passiert in der nächsten Stunde, im nächsten Tag, in der nächsten Woche? Und ganz wichtig, es denkt ja vom Ernstfall her, aber ganz viel widmet sich auch dem, wie kann man Ernstfälle vermeiden? Wie mache ich meine IT sicher? Wie sensibilisiere ich die Mitarbeitendenschaft für die Gefahren der digitalen Welt, in der wir leben? Insofern super lesenswert, weil es eben diesen klaren Szenarienaufbau hat, weil es nicht abstrakt ist, es ist wirklich sehr nah an der Praxis dran und auch gar nicht so umfangreich. Das kriegt man auch als vollbeschäftigter, terminvollgepackter Landrat, Landrätin, Bürgermeister, Bürgermeisterin irgendwo mal zum Lesen rein.
Ja, es gibt, wie eben angesprochen, auch Stimmen zum Kritis-Dachgesetz. Der Bundestag hat es ja beschlossen. Es geht um den Schutz, beziehungsweise besseren Schutz der kritischen Infrastruktur. Und nun braucht es noch die Stimmung vom Bundesrat. Aber es gibt auch ganz schön viel Kritik an dem Gesetz.
Ja, es gibt ja so 2-3 Stellen, wo dann auch Fachverbände sagen, das passt noch nicht so ganz. Also zum einen, man begrüßt natürlich, dass es überhaupt so etwas wie ein Dachgesetz geben soll, das Infrastruktur oder also kritische Infrastruktur genau definiert, Aufgaben benennt, Verantwortliche benennt, aber es geht dann stellenweise nicht weit genug oder es wird tatsächlich auch moniert, dass es stellenweise willkürlich ist. Zum Beispiel, Kritis ist, wo 500.000 und mehr Menschen dranhängen.
Ja.
Da wird natürlich die Landrätin sagen, an meinem Kreiskrankenhaus hängen in Anführungszeichen nur 150.000 Menschen. Gilt das dann nicht als kritisch? Mhm. Ja, es ist eine berechtigte Frage.
Ja, total. Ne?
Und zum anderen, weite Teile der öffentlichen Verwaltung, besonders von Kommune und Land, sind aus dem Gesetz ausgeklammert. Auch hier darf man sich so fragen, gerade mit dem, was wir eben hatten,
ja.
IT-Angriff, nichts geht mehr, alle Augen gucken zum Bürgermeister. Auch das ist kritische Infrastruktur. Zumindest in den Augen der Kritikerinnen und Kritiker, die da sagen, okay, dankeschön, es gibt ein Dachgesetz, kann aber aus unserer Seite erstmal nur ein erster Schritt sein. Ja. Wir haben diese konkreten Punkte, die besser sein müssen.
Ja, dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Es gibt einen Ratgeber Vorsorgen für Krisen und Katastrophen. Schon wieder so viel Krisen und Katastrophen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das gibt seit 2013 regelmäßig so eine überarbeitete Broschüre für die individuelle Vorsorge raus. Und ich meine mich zu erinnern, man soll auf jeden Fall viele Liter Wasser da haben und ein bisschen so festes, eingewecktes Essen. Wir haben das alles gar nicht.
Ja, genau. Und diese Frage stellt dieser Ratgeber, ne? Was brauche ich alles, wenn ich 3 oder 10 Tage, 3 ist das Minimum, 10 so das Optimum, nicht rausgehen kann, um einzukaufen, Apotheke, mir zu holen, was ich für einen Hund brauche. Was muss halt für diese Zeit da sein, dass ich das überbrücke? Und der Hintergrund ist ja so ganz, sag ich mal, solidarischer. Wenn ich mir selbst helfen kann, verstopfe ich nicht die professionellen Helfer. Wenn ich mir selbst helfen kann, habe ich vielleicht noch was übrig, um Oma Erna im Stock über mir auch noch rauszuhelfen. Der kommt, wie gesagt, regelmäßig aktualisiert raus. Das letzte Mal hat er ein bisschen Wirbel verursacht, weil da auch was dran steht, von wegen auch kriegerische Auseinandersetzungen sind in Europa wieder denkbar geworden. Und ganz viele Leute mit dem Interesse daran, sowas zu skandalisieren, rief dann, oh Gott, das BBK, das bereitet jetzt auf Kriegstüchtigkeit vor und redet den nächsten Krieg, weil das ist völliger Schwachsinn. Der Kern der Sache ist immer noch dieser. Es muss ja nicht Krieg sein, es reicht ja auch schon, in Anführungszeichen wieder, nur das Hochwasser, nur der große Stromausfall.
Ja.
Irgendwas in die Richtung, dass man halt sich selbst versorgen kann, dass man ein gutes Gefühl hat, sich um die eigene Familie kümmern zu können, vielleicht noch um das nächste Umfeld. Und ganz wichtig eben dieses Entlastende, wenn ich mir selbst helfen kann, wenn ich selbst zurechtkomme ein Stück weit, dann können die professionellen Helfer und Helferinnen denen helfen, die gerade wirklich die Hilfe brauchen.
Tja, ja, guter Leitfaden. Ich nehme mir das mal selber mit. Also bei uns in der WG ich glaube, wir müssen unseren Keller mal wirklich vollstellen mit so Sachen. Es ist an der Zeit.
Zum Beispiel Trinkwasser, ne?
Ja, total.
Ich habe kein Trinkwasser. Chemnitz hat, also nicht in Flaschen. Chemnitz hat Trinkwasserqualität aus dem Hahn. Schmeckt super lecker. Ja. Aber das kommt ja irgendwann nicht mehr, wenn der Strom ausfällt. Wenn die Pumpen nicht mehr laufen.
Ja, also große Kanister kaufen und rein Wasser einwecken. Es gibt auch einen weiteren spannenden Bericht, den Gemeindefinanzbericht 2024-25. In den Notizen steht eine nach wie vor angespannte Haushaltslage. Das klingt ja sehr nett. Ja, es ist eines der drängendsten Probleme im ganzen Land. Also ständig hört man, die Kommunen können nicht mehr. Und dieser Gemeindefinanzbericht, der zeichnet ein düsteres Bild.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie drastisch eine Sprache noch werden kann, wie laut man noch um Hilfe rufen kann. Wir haben jetzt Haushaltsjahre hinter uns. Da wurde von einem ins nächste Jahr neuer Defizitrekord aufgestellt. 2025 wird aller Wahrscheinlichkeit den nächsten traurigen Rekord aufstellen, weil man schon in den ersten drei Quartalen, das Jahr ist noch nicht mal durch die Kassen, ne? Der Kassenbericht ist noch nicht mal fertig und schon ist man bei einem Defizit von über 1 Milliarde Euro in den Kernhaushalten. Ja? Die Hälfte der Kommunen schafft keinen ausgeglichenen Haushalt mehr.
Das heißt?
Die können Einnahmen und Ausgaben nicht mehr in ein deckendes Verhältnis bringen. Die laufen halt auf Verschleiß. Ein Drittel der Kommunen kriegt es nicht mal mehr hin, Kredite aus laufenden Einnahmen zu tilgen. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, weil du dann, um deine Kredite zu bedienen, was aufnehmen musst?
Neue Kredite. Ja.
Also, ich mache das hier schon ein paar Jahre. Du hast es auch schon mitbekommen. Und letzten Endes, das geht seit Jahren so. Das kommt alles nicht unerwartet.
Ja.
Ich weiß, ehrlich gesagt, als jetzt Mensch, der sich damit nun mal auch beschäftigen darf, den ganzen Tag mit Kommunalpolitik, ich weiß nicht, wie laut die Kommunen und die Spitzenverbände noch um Hilfe rufen sollen, weil irgendwann schleift sich's ja auch ab. Man kann halt 3-mal Feuer und böser Wolf rufen und beim 4. Mal hört dich niemand mehr. Aber das heißt ja nicht, dass das Feuer aus oder der Wolf weg ist. Die kommunalen Haushalte sind vorm Implodieren. Man kann es nicht mehr anders sagen.
Tja, also ja. Was sollen wir machen?
Das ist die gute Frage. Im Wesentlichen, das Sondervermögen, da hoffen ja die Kommunen, auch die sächsischen da drauf, dass es einen Teil gibt, den sie dann in dringend benötigte Investitionen, vor allen Dingen so, was man so mitbekommt, stand jetzt Anfang des Jahres, dass sie es in Straßen stecken wollen, in Schulen stecken wollen, ja. Was auch sinnvoll ist. Aber wenn ich einfach mal überschlage, was dieser Sondervermögentopf für die Kommunen herhält und wie hoch die Investitionsrückstände sind, dann ist das eine Hilfe, fein, aber es löst die systemischen Probleme nicht dahinter. Also es braucht über kurz oder lang wirklich mal eine systemische Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen Bund, Land und Kommunen. Ansonsten werden die kommunalen Haushalte implodieren mit ganz konkreten Folgen für die Menschen, die in ihnen wohnen. Und das sind nun mal 82 Millionen Bundesbürger. Die leben ja, die haben ihr Zuhause in einer Gemeinde.
Ja.
Nur bedingt in einem Bundesland.
Ja.
Also das ist, die Kommunen tragen ungefähr ein Viertel der gesamtgesellschaftlichen Ausgaben und kriegen nur ein Siebtel der Steuereinnahmen zurück.
Das kann nicht funktionieren.
Das kann nicht funktionieren, ganz genau. Und das sagen sie aber auch seit Jahr und Tag. Und die Ergebnisse, Gemeindefinanzberichte, die sprechen da eine sehr eindeutige Sprache. Man stellt sich nur die Frage, wann wird das auch mal gehört, sodass es auch ankommt.
Tja, düster, kann man, soll man noch dazu sagen.
Hm.
Wir haben noch einen Schluss. Es gibt keinen schönen Übergang.
Es gibt also kein Comic Relief dabei, ne?
Ja.
Wir persönlich können uns freuen. Eine unserer Publikationen, in die wir viel, viel Zeit und Aufwand gesteckt haben, unser Buch Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunalpolitik, das wurde in Die Gemeinde rezensiert und empfohlen. Die Gemeinde, das ist das Fachmagazin des Gemeindetages Baden-Württemberg. Also das, sag ich mal, Dachverbandes aller Gemeinden in Baden-Württemberg. Und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank in die Richtung nach Baden-Württemberg, dass ihr das bestellt, euch angeguckt und sagt, ja, das gefällt uns, das kann damit rein. Ist für uns ein großes Lob, ist für uns auch willkommener Zuspruch zu sagen, ja, die ganze Mühe, die wir mit uns, mit unseren Publikationen geben, zahlt sich aus, weil sie dann auch von der Fachöffentlichkeit wohlwollend aufgenommen wird. Freuen wir uns mega sehr. Und trotzdem ist es kein Comic Relief dafür, wie bescheiden es um die Kommunalfinanzen als solche steht.
Ja, wir schließen so langsam ab.
Ja.
Mit dem 26.1 vom KFS Audio und freuen uns auch wieder, euch bei der nächsten Podcast-Folge zu hören. Zu ihr uns. Wird es sein? Wahrscheinlich in einem Monat, oder? Ja. Mal gucken. Es wird ja auch alles nicht weniger. Und bis dahin, in der Hoffnung, dass die Gemeindefinanzen vielleicht gehört werden.
Also was zu hören war gerade Krankenwagen. Ist das auf der Aufnahme drauf?
Ich weiß es nicht.
Wir werden das uns überraschen.
Hören. Auf jeden Fall. den gibt es immerhin noch.
Der kommt noch, ihn. Ja?
Doch. Der lebende Beweis. Bis dahin. Ciao. Eine letzte Anmerkung aus dem Schnitt noch. Denn was noch nicht erwähnt wurde, ist Feedback. Uns ist Feedback total wichtig. Natürlich bereiten wir Themen vor, aber am Ende machen wir das ja für Menschen, die auch an Kommunalpolitik interessiert sind. Deswegen freuen wir uns darüber, was ihr interessant fandet, was euch wichtig ist, was vielleicht gut passt, aber auch nicht. Und natürlich auch vor allem Themen, die euch unter den Nägeln brennen und wo wir vielleicht auch einfach mal drüber schauen. Oder Themen, wo ihr sagt, hey, das ist vielleicht super interessant, wollt ihr das nicht mal im Podcast besprechen? Deswegen schreibt uns gerne Feedback. Das geht ganz einfach. Jede Folge hat eine Folgenwebseite und dort gibt es ein kleines Formular, wo ihr Feedback einreichen könnt. Oder ganz klassisch einfach per E-Mail. Die lautet kontakt@kommunalpolitik.info. Und vielleicht ändert die sich auch nochmal, wenn es rege genutzt wird, dass wir eine eigene Podcast-E-Mail einrichten.